Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Menschen, die wegen einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson in Quarantäne müssen, können in Baden-Württemberg zwangseingewiesen werden, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten. Mehr Informationen dazu gibt es gleich. In Sachsen werden Freiwillige darin geschult, Corona-Schnelltests durchzuführen. Unser Reporter war bei so einer Fortbildung dabei. Und in Sachsen-Anhalt gilt die AfD jetzt komplett als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Menschen, die vom Gesundheitsamt unter Corona-Quarantäne gestellt worden sind und sich nicht an diese Regeln halten, können jetzt in Baden-Württemberg zwangseingewiesen werden. Das Land hat extra Quarantänestationen in zwei Kliniken eingerichtet, in Heidelberg und in Gerlingen im Kreis Ludwigsburg. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat schon länger darauf gedrungen, Quarantäneverweigerer zentral unterzubringen. Jetzt haben Sozial- und Gesundheitsministerium sich auf die Standorte geeinigt. Live mit uns verbunden ist unsere Landeskorrespondentin von Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Wie muss ich mir denn diese Klinikstationen für Quarantäneverweigerer vorstellen?
Ich habe in Stuttgart mit dem Chef mal gesprochen vom Robert-Bosch-Krankenhaus. Zudem gehört diese Gerlinger Klinik, das ist eine Lungenfachklinik. Und die haben tatsächlich auch schon Erfahrung mit Isolierung von Patienten. Die hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder tatsächlich offene Tuberkulosefälle, hat mir der Chef erzählt. Und ja, das sind ganz normale Krankenzimmer erstmal. Man hat da insgesamt 4 Plätze vorgehalten. Die Menschen, die dann dort hinkommen, einer soll gestern ja schon gekommen sein. Die Menschen sind dann allein im Zimmer. Die kriegen dann 3-mal am Tag Krankenhausessen, haben eigenes Bad. Also es hat jetzt nichts von Gefängnis oder so. Aber dort ist extra ein Wachdienst engagiert worden. Und der passt eben auf, dass die Menschen dort, die Leute dort ihr Zimmer nicht verlassen. Die könnten die jetzt auch nicht direkt aufhalten, aber sie würden dann eben umgehend die Polizei informieren.
Und wer genau wird dort eingeliefert?
In dem Einzelfall, den kenne ich jetzt natürlich nicht genau, generell kann man sagen, das sind Menschen, die eben partout sich nicht an die Quarantäneauflagen halten, die einfach nicht zu Hause bleiben, die rausgehen, die vielleicht einkaufen gehen, sich vielleicht sogar mit Leuten treffen und denen eben auch nicht klar zu machen ist, dass man das jetzt in dem Moment eben nicht machen soll. Also ich habe mit einigen Städten Kontakt gehabt, Austausch gehabt, denn es ist eigentlich eine städtische Aufgabe, das zu regeln, diese Quarantäne. Und meistens ist es so, dass man dann erstmal mit den Leuten spricht, ihnen das erklärt. Wenn sie dann nicht einsichtig sind, kann man auch ein Bußgeld verhängen und meistens reicht das schon. Also weiter muss man eigentlich oft gar nicht gehen. Aber wenn es eben dann doch nicht reicht und jemand das nicht einsieht, dann kann eben die Polizei mich in einer Einrichtung tatsächlich unterbringen.
Und wie ist bisher mit den Menschen verfahren worden, die gegen Quarantäneauflagen verstoßen haben?
Also ich habe, wie gesagt, bei mehreren Städten nachgefragt. Von 15 habe ich auch Auskunft bekommen, mal so eine Stichprobe. Und die haben mir erzählt, in den vergangenen Monaten sind 8 Menschen untergebracht worden. Also man sieht schon, das ist wirklich sehr, sehr selten wird das genutzt. Und das waren tatsächlich Fälle, das ist ganz interessant, die meistens in einer sowieso schon Sammelunterkunft leben oder dort untergebracht sind. Also zum Beispiel waren es Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft, die eben dann mit so einer Quarantäneeinweisung und Überwachung versehen worden sind. Und es sind auch wohnungslose Menschen gewesen, die in einer städtischen Unterkunft untergebracht waren und sich nicht dran halten wollten. Da hat man dann eben auch diese Verfügung ausgesprochen.
Es handelt sich hier ja um eine Zwangseinweisung. Das ist ja ein harter Eingriff in die Grundrechte. Warum sieht sich die Stuttgarter Landesregierung denn genötigt, zu diesem Mittel zu greifen, diese Stationen einzurichten?
Also wie gesagt, bisher war es schon auf städtischer Ebene möglich tatsächlich, weil das Ganze rechtlich geregelt ist im Infektionsschutzgesetz. Das ist ein Bundesgesetz und da steht drin, ja, als allerletztes Mittel ist es möglich, jemanden zwangsweise unterzubringen, abzusondern, so heißt es dann in dem Gesetzestext. Und das Allerwichtigste ist, das kann man nicht einfach so machen, da ist eine hohe Hürde, da muss ein Richter zustimmen, sonst darf das niemand einfach so entscheiden. Und das ist auch streng begrenzt tatsächlich natürlich auf die Zeit der Quarantäne. Jetzt gab es in Baden-Württemberg einen kleinen Regierungsstreit um diese zentralen Einrichtungen, denn der Innenminister von Baden-Württemberg, von der CDU, der hat da schon vor ein paar Monaten gefordert, es brauche eine zentrale Klinik, die das übernehmen könne, um die Städte zu unterstützen. Wie groß der Bedarf wirklich ist, weiß aber eben keiner. Auf Landesebene wird das gar nicht erfasst. Und der Sozialminister von den Grünen wollte das auch erst nicht. Und man hat sich jetzt eben als Kompromiss auf diese beiden Einrichtungen in Heidelberg und in Stuttgart oder bei Stuttgart geeinigt.
Also die Sache war umstritten innerhalb der Landesregierung, innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung. Was hat denn jetzt den Punkt ausgemacht, dass Sie sich geeinigt haben?
Tatsächlich waren es einfach Gespräche und salopp gesagt, der Sozialminister hat nachgegeben. Also der Innenminister wollte das in einer zentralen Klinik machen. Man hat jetzt eben diese beiden geschaffen. Insgesamt sind es 9 Plätze, die da vorgehalten werden. Und da muss man jetzt erstmal gucken, wie hoch der Bedarf dann wirklich ist. In anderen Bundesländern wird es teilweise ja auch so gemacht. Und man sieht, dass es eben überall doch eine sehr, sehr geringe Fallzahl ist. Der Leute, die das da in Anspruch nehmen oder die dort eingewiesen werden.
Dankeschön. Katharina Thoms war das, unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg. Ich persönlich habe bisher 2-mal einen Corona-Schnelltest bekommen. Einmal hat mir die Ärztin mit so einem langen, dünnen Stäbchen gefühlt minutenlang durch die Nase fast ins Gehirn gebohrt. Das andere Mal ging zusätzlich auch noch in den Rachen rein, so richtig schön weit bis zum Würgereflex. Angenehm ist was anderes. Aber der Test ist ja ein wichtiges Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Und damit er richtig angewandt wird, gilt in Deutschland bisher die Regel, dass nur medizinische Fachkräfte oder Apotheker den durchführen dürfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überlegt nun, ob die Schnelltests nicht in Zukunft auch von medizinischen Laien ausgeführt werden können. Und in Sachsen werden seit kurzem Freiwillige aus Pflegeeinrichtungen und Betrieben im Schnelltesten geschult. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war in Leipzig bei so einem Kurs dabei.
Wie tief muss das Teststäbchen in die Nase? Das ist nicht die erste Frage, die heute beantwortet wird. Stattdessen:
Wir beginnen mit einem ganz wichtigen Schritt vor jeder Maßnahme, nämlich die Händehygiene. Verteilen Sie die Flüssigkeit auch erstmal auf beiden Händen.
Die 6 angehenden Schnelltester reiben sich also bis zum Ellenbogen mit Desinfektionsmittel ein, während die Kursleiterin den Ablauf erklärt, gedämpft durch eine Maske. Im Hintergrund sorgt ein Luftfilter, Corona-Schutz auch während der Schulung. Dann korrektes Anziehen der Schutzausrüstung. Zusätzlich zur FFP2-Maske sind das Schutzbrille, Latexhandschuhe und ein weißer Einweg-Ganzkörper-Overall, Vollschutz im Medizinerdeutsch. Schließlich sollen sich die zukünftigen Schnelltester beim Abstreichen nicht selbst anstecken. Gänzlich eingepackt sind die Teilnehmenden kaum noch zu unterscheiden. Dann die erste Übung. An einem seitlich aufgeschnittenen Modell des Kopfes erklärt die Kursleiterin, wie das Stäbchen eingeführt wird. Durch das Nasenloch, gerade am Gaumen entlang, auf einer Linie mit den Ohrläppchen bis zur Rückwand des Rachens.
Also das ist ganz dünner, leichter Tupfer. Sie spüren das dann nachher. Und der muss aber tatsächlich ungefähr 6-8 cm eindringen.
Nach einem kurzen Probelauf am Gummikopf wird es ernst.
So, jetzt dürfen Sie.
Abwechselnd machen die Kursteilnehmenden gegenseitig einen echten Abstrich.
So, also wird ein bisschen unangenehm.
Vorsichtig schiebt Manuela Strauch das Plastikstäbchen in die Nase ihrer Kollegin.
Gefühlvoll.
Jetzt bin ich da.
Und dann allmählich den Rückzug antreten, ebenfalls mit leichten Drehbewegungen. Sehr schön. Wunderbar haben Sie das beide gemacht.
Die Testperson nickt. Viktoria Schulze ist Erzieherin in einem Leipziger Hort. Auch für sie war das der erste Corona-Test.
Es hat leicht gebrannt, es war aber angenehm. Also wenn man das im Fernsehen sieht, man denkt immer, um Gottes Willen, was machen die da? Aber es war in Ordnung.
Es tat mir ganz leid, als die Tränen gekommen sind.
Während einigen im Kurs dann doch etwas die Hände zittern, sah das bei Manuela Strauch fast schon routiniert aus.
Ich war in meinem ersten Leben mal Arzthelferin, deswegen habe ich jetzt einfach losgelegt.
Das Abstreichen an sich ist leicht und dauert nur wenige Sekunden. Es geht vor allem darum, die Hemmung zu überwinden. Angeleitet werden die ersten Versuche von Christian Binner. Der Intensivmediziner achtet darauf, dass alle das Teststäbchen auch tief genug einführen.
Drehen Sie dabei auch bitte ein bisschen, sodass Sie schon Schleimhaut abstreichen und sich Zeit lassen. Sie haben gemerkt, die Probandin hat keine Abwehrreaktion gezeigt, weil sie auch das Gefühl der Sicherheit hatte, oder? Ja. Auch wenn es unangenehm ist.
Unangenehm, ja.
Aber sie haben es sehr, sehr schön gemacht. Ganz herzlichen Dank.
Nach der Anleitung könne die Tests grundsätzlich jeder durchführen. Das Verletzungsrisiko sei gering. Binner arbeitet auf einer Covid-Station in einem Leipziger Krankenhaus. Für ihn sind die Schnelltestkurse auch ein Stück Hoffnung.
Wenn man als in der Klinik tätiger Arzt das Leid der schwer an Covid-19 erkrankten Patienten sieht, mit oftmals auch tödlichen Verläufen, man kann es nur jedem Mediziner am Herzen liegen, diese Erkrankung bereits im Vorfeld einzudämmen.
Rund eine Stunde dauert der Schnellkurs zum Schnelltester. Der läuft in mehreren Schulungsräumen gleichzeitig. Alle 20 Minuten startet eine neue Gruppe, erklärt Anja Godehardt vom Bildungswerk des DRK Sachsen.
Das Interesse ist sehr groß. Wir haben am 6. Januar damit angefangen und wir haben viele Anmeldungen. Auch auf jeden Fall noch für die kommenden Wochen. Wir können hier, wenn die Bedarfslage wirklich groß ist, an einem Tag rund 250 Personen ausbilden.
Auch andere Städte haben das sächsische Schulungskonzept übernommen, denn Tester werden überall gebraucht.
Es sind Menschen aus Schulen, aus Kindergärten, es sind Menschen aus Hotels, aus Apotheken, aus produzierenden Betrieben der Lebensmittelindustrie zum Beispiel oder auch Menschen, die Kundendienstmitarbeiter rausschicken, die sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter getestet sind, bevor sie Kundenkontakt haben.
Die Kosten für die Schnellkurse müssen die Einrichtungen selbst übernehmen. Inzwischen sind Schnelltests an einigen Stellen vorgeschrieben. Nicht nur im Krankenhaus, sondern in Sachsen zum Beispiel auch für Besuche in Alten- und Pflegeheimen und seit kurzem auch für Pendler aus Polen und Tschechien. Auch Manuela Strauch könnte in ihrem Hort nun Tests durchführen, theoretisch.
Ich weiß ja nicht, wie viele Mittel wir tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? An sich würde ich das dann gerne schon so machen, dass wir es einmal in der Woche machen bei denen, Erziehern, die das tatsächlich wollen.
Rund 400.000 Testkits hat das sächsische Sozialministerium derzeit auf Lager, bereit zur Weitergabe an Städte und Kommunen. Ein Problem wird aber auch das nicht lösen, die Testmüdigkeit. Als vergangene Woche in Sachsen der Schulunterricht für die Abschlussklassen wieder begonnen hat, stellte das Land freiwillige Tests zur Verfügung. Doch nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler ließ sich auch tatsächlich testen.
Schnellkurse im Schnelltesten. Aus Leipzig war das die Reportage von Alexander Moritz. AfD in Sachsen-Anhalt wird schon seit dem 12. Januar vom Verfassungsschutz beobachtet. Das hat gestern Abend die Mitteldeutsche Zeitung zuerst berichtet. Nach jahrelanger Materialsammlung gehe die Behörde davon aus, dass es sich bei der Landespartei um einen rechtsextremen Verdachtsfall handele. Der AfD-Landesverband von Sachsen-Anhalt ist damit nach dem in Brandenburg und Thüringen der dritte, der geheimdienstlich überwacht wird. Außerdem läuft zurzeit eine Prüfung, wonach die Gesamtpartei eventuell ebenfalls überwacht werden soll. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Landeskorrespondenten in Magdeburg, Niklas Ottersbach. Was hat denn letztendlich den Ausschlag gegeben, dass die AfD Sachsen-Anhalt als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden ist?
Naja, den genauen Ausschlag können wir noch nicht wissen. Die Meldung bestätigt ja offiziell noch keiner. Außerdem wissen wir, mal abgesehen von der Mitteldeutschen Zeitung, noch nicht, was steht denn genau drin im Gutachten. Aber das ist auch nicht entscheidend, denn eins ist ja schon länger klar. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt ist nicht weniger rechtsextrem als in Thüringen oder Brandenburg. Die Protagonisten sind hier einfach weniger bekannt. Es gibt keinen Kalbitz, keinen Höcke. Aber die AfD in Sachsen-Anhalt, die gehört von Beginn an, also wirklich schon zu Lucke-Zeiten, zu den radikalsten Landesverbänden. Einzelpersonen wie Hans-Thomas Tilschneider, die stehen ja auch schon unter Verfassungsschutzbeobachtung. Der zum Beispiel hatte lange Zeit ein Büro im Haus der rechtsextremen identitären Bewegung in Halle. Und diese Hausgemeinschaft, die gibt's ja seit einem guten Jahr nicht mehr. Das liegt zum einen an der aktiven Zivilgesellschaft in Halle, aber eben auch daran, dass die AfD in Sachsen-Anhalt so radikal geworden ist, dass sie gar keine Vorfeldorganisation mehr braucht. Und eben dieser Tilschneider, der ist im letzten Jahr nochmal aufgestiegen innerhalb der AfD Sachsen-Anhalt. Er ist jetzt Vize-Landeschef der AfD. Und wenn man sich mal genau anhört, wie der auftritt, was der sagt, nämlich er entmenschlicht den politischen Gegner, vergleicht ihn mit Unkraut, das ist die Sprache. Dann gibt es ganz aktuell eine Trump-ähnliche Kampagne, da wird die Briefwahl in Pandemiezeiten als Einfallstor für Wahlmanipulation hingestellt. Das alles, die Netz, also übrigens, es wird ja gewählt jetzt hier am 6. Juni in Sachsen-Anhalt, das nur mal so nebenbei. Das alles, die Netzwerke, die rechtsextreme Sprache, die Delegitimierung demokratischer Prozesse, das alles tritt in der AfD Sachsen-Anhalt offen zutage. Und das hat der Verfassungsschutz jetzt zusammengetragen und eine Entscheidung getroffen.
Und diese Entscheidung zur Beobachtung der AfD, was bedeutet das jetzt konkret für die Partei?
Naja, das bedeutet, die AfD kann jetzt mit Geheimdienstmethoden beobachtet werden. Telefonüberwachung, Chatprotokolle, das alles kann jetzt eingesehen werden. Und auch der Einsatz von V-Männern ist jetzt möglich. Und Hans-Thomas Tilschneider, der ist ja schon unter Beobachtung vom Verfassungsschutz. Den habe ich letzte Woche getroffen und ihn genau darauf angesprochen, ob er sein Verhalten eigentlich überhaupt geändert hat. Und das hat er mir gesagt.
Ich habe mein Verhalten überhaupt nicht geändert. Sie können mich von mir aus beobachten. Sie können bei mir eine Hausdurchsuchung durchführen. Sie werden nichts finden. Ich glaube auch nicht, dass diese Beobachtung darauf abzielt, irgendwas zu prüfen oder irgendeine Erkenntnis zu gewinnen. Diese Beobachtung ist einfach nur ein Mittel, jemanden zu stigmatisieren.
Also die AfD als Opfer des Systems, damit ist die Erzählung der AfD für den Wahlkampf eigentlich schon gesetzt.
Die AfD protestiert dagegen, das ist nicht weiter verwunderlich. Gibt es noch weitere Reaktionen auf die Beobachtung?
Naja, die Landes-AfD geht genau, wie das die AfD im Bund tut, gegen diese Beobachtung juristisch vor. Wie genau, das klärt der Landesvorstand heute Abend. Die anderen Parteien, CDU, Grüne und SPD, finden es gut, dass die AfD beobachtet wird. Die Linke sagt, Leute, wir brauchen keinen Verfassungsschutz, um festzustellen, dass die AfD rechtsextrem ist. Und ich habe vorhin mit David Begrich gesprochen, Rechtsextremismus-Experte aus Magdeburg. Der sagt, für den ostdeutschen Wähler verändert sich eigentlich gar nicht so viel. Hören wir mal rein, was der gesagt hat.
Ich glaube schon, dass diese Auseinandersetzung um den Verfassungsschutz nicht in Ostdeutschland, aber als Konfliktpotenzial zwischen den Landesverbänden durchaus ein Thema wird. Ja, im Westen hat die AfD durchaus was zu verlieren, wenn es um die Frage der Zielgruppe der, ich sage jetzt mal, staatsnahen Angestellten und Beamten geht. Im Osten hat sie das nicht.
Also im Westen gibt es für die AfD mehr zu verlieren. Im Osten, da ist eigentlich jedem seit langem klar, es geht nur stramm nach rechts.
Und was bedeutet das jetzt genau für den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt? Sie haben es ja eben erwähnt, am 6. Juni wird bei Ihnen ein neuer Landtag gewählt. Wie beeinflusst das den Wahlkampf?
Also mein Eindruck ist, für die AfD ist das eigentlich ein ganz dankbares Szenario, weil sie jetzt ein Thema haben, an dem sie sich abarbeiten können. Letztes Jahr habe ich hier öfter den Begriff Gesundheitsstasi gehört, im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen. Mit Sicherheit wird die AfD dieses Begriffsreservoir wieder anzapfen, wenn es dann um den Verfassungsschutz geht. Hans-Thomas Tilschneider hat mir auch schon gesagt, er wird den Verfassungsschutz zum Wahlkampfthema machen. Ich bin mal gespannt, wie die CDU sich zu dieser ganzen Sache verhält. Eigentlich hieß es ja lange abgrenzen, aber nicht ausgrenzen. Ob das noch so möglich ist mit einer AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Naja, mein Eindruck ist, da müssen sich innerhalb dieser CDU-Fraktion nicht alle, aber eben ein paar Leute jetzt erstmal neu sortieren.
Dankeschön für diese Einschätzung. Aus Sachsen-Anhalt war das unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. In Polen läuft beim Distanzunterricht einiges besser als in Deutschland. Das jedenfalls wissen die Kollegen von Campus und Karriere zu berichten, gleich nach den nächsten Nachrichten. Deutschland heute geht zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Ute Reckers.